Hallo und herzlich willkommen zu Klartisch, dem Podcast von Lebensmittelklarheit.de. Verwirrende Angaben auf Lebensmittelverpackungen, das ist wie immer unser Thema hier. Ich heiße Nicole Schöppler und gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. Immer wieder sprechen wir hier im Podcast über Angaben auf Lebensmittelverpackungen, von denen sich VerbraucherInnen getäuscht fühlen. Häufig stecken da Marketingtricks der Lebensmittelhersteller dahinter, die ihr Produkt zum Beispiel in einem besonders guten Licht erscheinen lassen wollen. Wir haben hier schon über sogenannte Alibi-Mengen gesprochen, also Zutaten, die meist groß auf einem Lebensmittel beworben werden, aber dann nur in einer Minimenge drin vorhanden sind, oder auch über Siegel und Werbeaussagen, die zum Beispiel völlig übertriebene Gesundheitsversprechen machen oder vielleicht auch eine regionale Herkunft vorgaukeln, obwohl die Produkte hunderte Kilometer auf dem Buckel haben. Bei all diesen, ich nenne sie mal missverständlichen Angaben auf Lebensmitteln, da fragt man sich ja, warum dürfen die Anbieter das überhaupt? Wer steckt eigentlich hinter unserer Lebensmittelkennzeichnung und warum gibt's manchmal auch Gerichtsurteile, die einem Hersteller dann untersagen, solche irreführenden Angaben zu machen? Ja, und genau um diese Fragen soll's heute gehen. Und beantworten sollen sie gleich zwei Expertinnen, mit denen ich hier heute gemeinsam im Studio sitze. Nämlich zum einen Christiane Seidel. Du bist Leiterin des Teams Lebensmittel im Verbraucherzentrale Bundesverband und du warst auch schon mal zu Gast hier im Studio. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Christiane.
Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung.
Und die zweite Expertin in unserer Runde ist Susanne Einsiedler. Auch du kommst aus dem Verbraucherzentrale Bundesverband, allerdings aus dem Team Rechtsdurchsetzung. Dazu gleich mehr, was sich dahinter verbirgt. Und du bist Referentin, das heißt also von Hause aus Juristin. Herzlich willkommen, liebe Susanne.
Hallo Nicole, hallo Christiane. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Wenn ich durch die Produktbeschwerden auf lebensmittelklarheit.de scrolle, dann stoße ich auf wirklich erstaunliche Produkte. Zum Beispiel Sanddornbonbons, die gar kein Sanddorn enthalten. Oder eine Erdnusssoße ganz ohne Erdnüsse. Oder auch ein Bratapfelgewürz, das zu 80% aus Zucker besteht. Würde man auch nicht so unbedingt erwarten. Seit Start des Portals sind tausende Beschwerden wie diese auf lebensmittelklarheit.de eingegangen. Jede Woche kommen knapp 10 neue Produktmeldungen hinzu, von denen rund so die Hälfte für die Veröffentlichung auch geeignet sind. Das Portal wird also rege genutzt, was uns natürlich freut. Allerdings fragt man sich natürlich auch, was läuft da schief? Warum gibt es so viele Beschwerden und warum dürfen die Anbieter denn überhaupt Produkte auf den Markt bringen, deren Kennzeichnung aus Sicht der VerbraucherInnen täuschend ist, Christiane?
Ja, liebe Nicole, da stellst du gleich die richtige Frage. Also im Bereich Lebensmittel haben wir es mit unterschiedlichen Produkten zu tun. Und täglich kommen neue hinzu. Und genauso groß ist auch die Zahl der Anbieter und auch der Händler. Und das Lebensmittelrecht ist bereits sehr komplex. Und trotzdem kann es nicht jeden Einzelfall klären. Und genau hier wird Lebensmittelklarheit aktiv. Die Kolleginnen schauen sich die Produkte im Einzelfall an. Nämlich immer dann, wenn die Aussagen der Anbieter und die Erwartungen der VerbraucherInnen auseinandergehen.
Sehr komplex, das hast du gerade gesagt, ist das Lebensmittelrecht. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie ist denn die Lebensmittelkennzeichnung in Deutschland überhaupt geregelt? Gibt es für Lebensmittel ein spezielles Gesetzbuch wie im Verkehr die Straßenverkehrsordnung, wo man alle Gesetze und Vorschriften vorfinden kann?
Ja, so einfach ist es leider nicht. Die Grundlage für die Lebensmittelkennzeichnung stellt das europäische Recht dar. Und genauer gesagt die Lebensmittelinformationsverordnung. Das ist die wichtigste Vorschrift für uns. Diese wird regelmäßig durch den europäischen Gesetzgeber aktualisiert. Und in Deutschland gilt für spezielle Regelungen zusätzlich die Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung.
Stopp mal kurz. Die Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung. Ja. Was für ein schönes, langes, bürokratisches und sehr deutsches Wort. Wer denkt sich denn sowas aus? Wahrscheinlich Juristinnen wie du, Susanne, oder?
Ja, in der Tat haben Gesetze manchmal sehr lange Namen. Eigentlich hat das Gesetz sogar einen noch komplizierteren Namen, nämlich Verordnung zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel. In Klammern sogar Lebensmittelinformation Durchführungsverordnung, kurz LMIDV. Wir arbeiten aber fast ausschließlich mit der Abkürzung.
Das kann ich sehr gut verstehen.
Aber ich habe auf jeden Fall schon mal was gelernt. In Deutschland gilt zusätzlich zur Lebensmittelinformationsverordnung die Lebensmittelinformationsdurchführungsverordnung. Schön.
Genau. Aber auch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch trifft allgemeine Aussagen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln. Nämlich, dass diese VerbraucherInnen nicht täuschen dürfen. Außerdem gibt es spezifische Regeln für die Kennzeichnung von einzelnen Gruppen an Lebensmitteln, wie zum Beispiel die Spirituosenverordnung oder auch die Honigverordnung. Dort werden Aussagen speziell für die Kennzeichnung von Spirituosen oder Honig gemacht. Insgesamt haben wir in Deutschland über 700 lebensmittelrechtlich relevante Vorschriften, also im gesamten Lebensmittelrecht.
Über 700, das ist ja Wahnsinn. Warum ist denn das Lebensmittelrecht so kompliziert geregelt?
Das lässt sich im Wesentlichen auf zwei Punkte zurückführen. Erstens muss das Lebensmittelrecht Aussagen für ganz unterschiedliche Gruppen an Lebensmitteln treffen. Also das reicht von Fleischprodukten über Wein und Bier bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln oder auch Säuglingsnahrung. Und zweitens betreffen einige Rechtsvorschriften nicht nur bestimmte Lebensmittelgruppen, sie regeln auch spezielle Themenbereiche, also zum Beispiel die Lebensmittelsicherheit und die Lebensmittelhygiene. Andere Gesetze betreffen vergleichsweise neu entstandene Problematiken, wie zum Beispiel die Verordnung zu den nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben auf Lebensmitteln. Hier hat man erst um die Jahrtausendwende erkannt, dass es konkrete Regelungen braucht, um täuschende Kennzeichnung zu verhindern. Also das Lebensmittelrecht und auch der Lebensmittelmarkt wachsen stetig. Es gibt immer mehr Lebensmittel, wie zum Beispiel Insektenlebensmittel. Und auch für diese neuen Lebensmittel braucht es Regeln.
Ja, das klingt alles total logisch, aber bei über 700 Vorschriften den Überblick zu bewahren, das kann ich mir gar nicht so leicht vorstellen. Wahrscheinlich sind aber die EU-Verordnungen sozusagen die Chefs der Kennzeichnung und stehen über allen anderen Verordnungen, oder?
Ja, genau. Also das Europarecht hat immer Vorrang vor nationalem Recht. Im Wesentlichen gibt es EU-Verordnung und EU-Richtlinien. Und während Verordnungen direkt anwendbar sind, müssen Richtlinien erst in nationales Recht umgesetzt werden. Und je nach Gesetzestext hat der nationale Gesetzgeber dabei einen gewissen Umsetzungsspielraum. Also das bedeutet, er kann auch weitergehende oder zusätzliche Vorschriften erlassen. Und die Bundesregierung hat in diesem Jahr beispielsweise die Ausweitung der Herkunftskennzeichnung auf unverpacktes Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel beschlossen. Das ist auf europäischer Ebene nicht geregelt. Und daher konnte die Bundesregierung selbst tätig werden. Und was wichtig ist, all diese Vorschriften auf nationaler und europäischer Ebene sind verbindlich. Das heißt, sie müssen von allen Marktteilnehmern eingehalten werden.
Okay, und dann gibt's ja aber auch noch diese Leitsätze, die aber dann keine Rechtsvorschriften sind.
Genau. Die Leitsätze werden von der Deutschen Lebensmittelbuchkommission erarbeitet und es gibt sie für einige Gruppen an Lebensmitteln. Zum Beispiel für vegane und für vegetarische Ersatzlebensmittel, für Honig, für Brot, für Gebäck und für Erfrischungsgetränke. Die Leitsätze beschreiben, was die beteiligten Kreise von einem bestimmten Lebensmittel erwarten. Also die Wirtschaft, die Lebensmittelüberwachung, die Wissenschaft und auch wir bringen die Erwartungen der VerbraucherInnen mit ein. Das heißt, die Leitsätze gehen über die gesetzlichen Vorschriften hinaus und ergänzen sie, indem sie für bestimmte Lebensmittel Produktbezeichnungen festlegen und auch Vorgaben zur Kennzeichnung von Lebensmitteln machen. Auch die Leitsätze der Lebensmittelbuchkommission sollen VerbraucherInnen vor Täuschung schützen. Aber sie sind rechtlich nicht bindend.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, Informationen über Lebensmittel dürfen nicht täuschen. Nun fühlen sich VerbraucherInnen ja aber immer wieder von der Aufmachung oder von Werbeaussagen auf Produkten getäuscht. Im besten Fall melden sie solche Produkte dann auf lebensmittelklarheit.de. Und wenn unsere Lebensmittelklarheit-Redaktion die Kritik dann nachvollziehen kann, dann wird die Beschwerde im Portal veröffentlicht und von den ExpertInnen auch rechtlich eingeschätzt. Häufig geht es ja da um so einen Graubereich, also eine Auslegungssache des Rechts. Aber wer entscheidet denn, ob wirklich eine Täuschung oder eine Irreführung vorliegt? Ich glaube, Susanne, jetzt kommst du ins Spiel, beziehungsweise die Rechtsdurchsetzung, oder?
Genau. Wir bekommen die Beschwerden tatsächlich zum großen Teil auch von Lebensmittelklarheit weitergeleitet, wenn zum Beispiel eine Irreführung auch im juristischen Sinn vorliegen könnte. Wir in der Rechtsdurchsetzung prüfen dann, ob die Einleitung eines Verfahrens möglich ist und ob dies auch Aussicht auf Erfolg hat. Um schon mal das Wichtigste vorwegzunehmen, ob wirklich eine Irreführung vorliegt, kann tatsächlich nur ein Gericht entscheiden.
Und wie läuft das dann genau ab? Also sagen wir mal, eine Verbraucherin oder ein Verbraucher meldet ein Produkt bei Lebensmittelklarheit. Nehmen wir mal den Klassiker. Ein Saft, der auf der Verpackung herrlich rote Himbeeren zeigt, aber laut Zutatenliste in Wahrheit nur 1% Himbeermark enthält und dafür aber über 90% Apfelsaft. Die Redaktion guckt sich das dann an und entscheidet dann, ja, die Beschwerde können wir nachvollziehen. Die Aufmachung hat tatsächlich Täuschungspotenzial und zwar auch im juristischen Sinne und nicht nur so vom Gefühl her. Wie geht's dann weiter?
Wir prüfen dann, ob wir einen Verstoß gegen ein Gesetz erkennen können. Bei einer Irreführung könnte das Artikel 7 der Lebensmittelinformationsverordnung sein. Dort ist geregelt, dass Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein dürfen. Und dazu gehört auch die Zusammensetzung eines Lebensmittels. Wenn wir einen Verstoß gegen das Gesetz sehen, dann sprechen wir eine Abmahnung aus. Das heißt, wir schreiben das betroffene Unternehmen an und fordern es zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf. In der Erklärung soll das Unternehmen dann versichern, dass es künftig nicht mehr in der von uns kritisierten Form wirbt.
Also in meinem Beispiel mit dem Saft dürfte das Unternehmen dann nicht mehr mit den roten Himbeeren auf der Schauseite werben.
Genau, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, das Unternehmen gibt die Unterlassungserklärung ab. Das bedeutet, dass sie sich verpflichten, die Gestaltung der Verpackung künftig zu ändern. Wenn Sie nach Abgabe der Unterlassungserklärung weiterhin beispielsweise mit den roten Himbeeren auf der Schauseite werben, haben wir als Verbraucherzentrale Bundesverband die Möglichkeit, dann auch Vertragsstrafe einzufordern. Die Unterlassungserklärung des Unternehmens uns gegenüber ist sozusagen eine vertragliche Verpflichtung, ein ganz bestimmtes Handeln zu unterlassen. Ob aber tatsächlich ein Gesetzesverstoß vorliegt, wird damit nicht geklärt. Klar ist aber auch, ein Unternehmen wird wohl eher keine Unterlassungserklärung abgeben, wenn seiner Auffassung nach kein Gesetzesverstoß vorliegt.
Okay, und das heißt dann im Umkehrschluss, wer eine Unterlassungserklärung abgibt, der gibt auch indirekt den Gesetzesverstoß zu?
Das kann man so nicht sagen. Es kann auch sein, dass das Unternehmen sein Handeln für richtig hält, aber ohnehin zum Beispiel die Verpackung ändern wollte und es nicht auf einen Rechtsstreit ankommen lassen möchte. Und die zweite Möglichkeit ist, dass das Unternehmen die Unterlassungserklärung nicht abgibt. In diesem Fall müssen wir uns überlegen, ob wir das Verfahren einstellen müssen oder ob wir zu Gericht gehen und Klage erheben. Ziel ist es dann, dass das Gericht durch ein Urteil das Unternehmen verpflichtet, künftig nicht mehr beispielsweise mit den Abbildungen von den roten Himbeeren auf der Schauseite zu werben.
Wir können also schon mal festhalten, es gibt viele, viele Vorschriften rund um die Lebensmittelkennzeichnung. Aber die JuristInnen in der Rechtsdurchsetzung, die haben all diese Vorschriften im Blick. Und wenn jemand dagegen verstößt, ja, dann zücken sie das Schwert der Abmahnung oder der Klage. Aber bringt das auch was? Entsteht dadurch wirklich eine verbraucherfreundlichere Lebensmittelkennzeichnung? Die Antwort darauf gleich. Jetzt kommt erstmal unsere Rubrik Alles klar. Und damit ein kleines Quiz. Christiane, ich glaube, du hast dir was für mich und die HörerInnen ausgedacht.
Ja, das habe ich. Und zwar lautet meine Frage, welche Produkte müssen eine verpflichtende Herkunftsangabe tragen? A. Frisch gepresste Säfte, B. Dosentomaten oder C. natives Olivenöl?
Also ehrlich gesagt würde ich mir ja eigentlich wünschen, dass auf allen Lebensmitteln der Herkunftsort steht. Aber das ist tatsächlich nicht so häufig der Fall. Ich glaube, bei frischem Obst und Gemüse muss das Herkunftsland verpflichtend gekennzeichnet werden. Aber das war dir wahrscheinlich zu einfach. Also ich tendiere zu Antwort C, also natives Olivenöl. Ich meine, dass auf nativem Olivenöl, also dem hochwertigen, da geht's doch immer darum, ob es das Gute aus Italien ist oder halt irgendeine Mischung. Also ich sag Antwort C. Natives Olivenöl, da muss die Herkunftsangabe drauf. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und das ist richtig. Olivenöl der Güteklasse Nativ Extra und Nativ muss grundsätzlich mit einer Ursprungsangabe gekennzeichnet werden. Dabei genügt die Angabe Europäische Union. Bei Mischungen aus mehreren Ländern steht auf dem Etikett zum Beispiel Mischung von Olivenölen aus EU-Ländern oder Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union und aus Drittländern. Die Information hat für VerbraucherInnen dann nicht immer einen Mehrwert, wenn sie zum Beispiel gezielt nach Olivenöl aus Griechenland suchen. Für verarbeitete Lebensmittel wie Konserven oder Säfte gibt es leider gar keine Verpflichtung, die Herkunft anzugeben.
Spannend, aber ich hatte recht, da freue ich mich.
Ja.
Wir haben jetzt schon ganz viel über die rechtlichen Hintergründe der Lebensmittelkennzeichnung erfahren und auch, welche juristischen Möglichkeiten es gibt, wenn jemand gegen diese Vorschriften verstößt. Nun wollen wir natürlich aber auch wissen, wie wirksam das Ganze ist, beziehungsweise wie erfolgreich ihr bei der Rechtsdurchsetzung seid. Susanne, wie oft mahnt ihr denn Unternehmen ab und wie viel Prozent unterschreiben denn die Unterlassungserklärung?
Also im Jahr 2022 hat der Verbraucherzentrale Bundesverband, kurz VZBV, insgesamt 240 Abmahnungen versandt. Knapp 30 Abmahnungen bezogen sich allein auf den Bereich Lebensmittel. 2023 haben wir schon knapp 40 Abmahnungen im Bereich Lebensmittel ausgesprochen und es wurden 16 Verfahren durch die Abgabe von Unterlassungserklärungen erfolgreich abgeschlossen. Es ist allerdings nicht so, dass nur der VZBV Abmahnungen aussprechen kann. Auch die Verbraucherzentralen der Länder und weitere Verbände sind berechtigt, Unterlassungsverfahren einzuleiten und sie machen davon auch rege Gebrauch. Normalerweise können wir knapp die Hälfte der eingeleiteten Verfahren durch die Abgabe von Unterlassungserklärungen abschließen.
Knapp die Hälfte, das ist ja eigentlich eine gute Quote, oder?
Ja, das ist gut, denn das bedeutet, dass die Unternehmen sehr schnell ihr Verhalten ändern müssen und dann beispielsweise ja auch die Verpackung ändern müssen. In anderen Fällen bringen Gerichtsurteile Klarheit. Zum Beispiel, wenn durch höchstrichterliche Rechtsprechung ein umstrittener Fall geklärt wird. Denn diese Urteile können auch für künftige Verfahren hilfreich sein und Unternehmen von vornherein abhalten, gesetzeswidrig zu handeln. Mit unserer Tätigkeit schaffen wir es also, viele unzulässige, verbraucherrelevante Verstöße abzustellen. Und zwar oft, bevor eine Vielzahl von VerbraucherInnen geschädigt wird oder dies überhaupt bemerken.
Das ist natürlich ein schöner Erfolg. Hast du dafür auch ein Beispiel?
Ja, der prominenteste Fall, der wirklich durch alle Instanzen ging, ist das Verfahren zum Tee-Felix-Himbeer-Vanille-Abenteuer. Auf der Vorderseite der Verpackung waren mehrere Himbeeren und Vanilleblüten abgebildet. Die Zutaten waren allerdings auf der Unterseite angegeben. Und tatsächlich enthielt der Tee hauptsächlich Hibiskus, aber auch natürliches Aroma mit Vanillegeschmack und natürliches Aroma mit Himbeergeschmack. Aber von echter Himbeere und echter Vanille keine Spur. Der Europäische Gerichtshof, also das höchste Gericht in der Europäischen Union, entschied dann, dass Lebensmittel durch die Aufmachung und Bewerbung nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass eine bestimmte Zutat drin ist, obwohl diese eben nicht enthalten ist. Und dass sich dieses Fehlen der Zutat dann nur aus dem Zutatenverzeichnis ergibt. In unserem Himbeer-Vanille-Abenteuerfall hat der Bundesgerichtshof dann entschieden, dass die konkrete Gestaltung der Verpackung des Tees irreführend war. Und zwar irreführend für einen durchschnittlich informierten, situationsadäquat, aufmerksam und verständigen Durchschnittsverbraucher. Das ist das sogenannte europäische Verbraucherleitbild. Früher hätte man dazu wahrscheinlich Otto-Normalverbraucher gesagt. Dieser Fakt war für uns total wichtig, denn vorher wurde von vielen die Auffassung vertreten, dieser Durchschnittsverbraucher kann ja genau hinschauen und lesen, was in der Zutatenliste steht, wenn es ihn interessiert. Mit so einer Auffassung wäre natürlich so ziemlich alles erlaubt auf der Schauseite. Aber da hat das Gericht Grenzen gesetzt. Wenn Zutaten auf der Schauseite abgebildet sind und man bei Ansicht der Verpackung den Schluss ziehen kann, die sind da wohl drin, dann kann man VerbraucherInnen nicht zumuten, auch noch das Zutatenverzeichnis zu studieren. Diese Zutaten müssen dann auch im Produkt vorhanden sein.
Das ist wirklich spannend und ich verstehe jetzt auch, was du damit gemeint hast, dass die Urteile natürlich auch Auswirkungen auf zukünftige Verfahren haben. Was ist denn aktuell so angesagt bei den Unternehmen, um VerbraucherInnen, ich sag mal, zum Kauf zu bewegen? Oder welche kritischen Aussagen sind momentan aus deiner Sicht denn besonders beliebt?
Im letzten Jahr sind uns zum Beispiel viele Produkte aufgefallen, die mit Begriffen wie immunstark, Immunschutz und ähnlichen Claims werben. Im Bereich der gesundheitsbezogenen und nährwertbezogenen Angaben haben wir zum Glück die Health Claims Verordnung. Die gibt vor, dass alle gesundheitsbezogenen Angaben verboten sind, die nicht ausdrücklich erlaubt sind. Für die erlaubten Aussagen gibt es eine spezielle europäische Liste. Zu Vitamin C im Produkt gibt es zum Beispiel die zulässige Aussage: Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Wichtig ist, Es sind nur Aussagen erlaubt, die auch von der Zulassung gedeckt sind. Da kommt es natürlich in einigen Fällen zu Rechtsstreitigkeiten. Also bei einer Werbung mit Immunstark müsste man sich fragen, ob ein Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems inhaltlich gleichzusetzen ist mit dem Begriff Immunstark. Und es ist immer wieder spannend, durch die Einleitung von Rechtsverfahren hier im Sinne der VerbraucherInnen tätig zu werden und hoffentlich viele Verfahren zu gewinnen.
Ja, das glaube ich dir, dass das Spaß macht, wenn man so wie du für die VerbraucherInnen und für die gute Sache kämpft und die dann am Ende auch durchgesetzt wird. Und es zeigt ja auch, die Rechtsdurchsetzung wirkt. Ich glaube, was in unserem Gespräch aber auch deutlich geworden ist, das Lebensmittelrecht, das ist keine statische Sache, sondern es befindet sich irgendwie permanent im Wandel und es scheint nie fertig zu sein. Was sind denn eurer Meinung nach so die nächsten großen Baustellen? Wo wird es künftig Regelungsbedarf geben?
Ja, also zunächst einmal sehen wir, dass es immer mehr Vorschriften auf europäischer Ebene gibt. Der Handlungsspielraum für den deutschen Gesetzgeber schrumpft damit. Der europäische Binnenmarkt wird also immer wichtiger. Produkte werden nicht nur in Deutschland vertrieben, sondern auch in unseren Nachbarländern. Und daher sind einheitliche Regelungen sinnvoll und auch wichtig. Darüber hinaus wird der europäische Gesetzgeber in den kommenden Jahren Regelungen für die Kennzeichnung von Umweltaussagen finden müssen. Also zum Beispiel Aussagen wie klimaneutral, ökologisch abbaubar, bienenfreundlich. Und die finden sich auf zahlreichen Produkten. Für VerbraucherInnen ist dabei meist jedoch nicht ganz nachvollziehbar, was sich hinter diesen Aussagen verbirgt. Und das Gleiche gilt auch für Aussagen zur sozialen Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel faire Löhne. Und wie ich bereits vorhin gesagt habe, es gibt immer mehr neuartige Lebensmittel, für die ebenfalls Regelungen getroffen werden müssen.
Also speziell eine Regelung für die Kennzeichnung von Umweltaussagen könnte uns auch in der Rechtsdurchsetzung helfen. Bisher sind die Verfahren diesbezüglich schwierig und es ist kaum vorhersehbar, ob die Gerichte bei bestimmten Umweltaussagen eine Irreführung der VerbraucherInnen erkennen oder eben nicht.
Okay, ich sehe schon, Susanne, du wirst auch in Zukunft noch viel zu tun haben. Und weil wir gerade beim Thema Umweltaussagen auf Lebensmitteln und Greenwashing gelandet sind, dazu haben wir übrigens auch eine spannende Podcast-Folge gemacht. Hört da gern bei Interesse mal rein. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal im Supermarkt über eine unklare oder missverständliche Kennzeichnung auf einem Produkt stolpern oder wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden, dann schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de, hier können Sie Fragen stellen oder gleich eine Produktmeldung machen. Und vielleicht landet die dann sogar in der Rechtsdurchsetzung bei Susanne Einsiedler und der Fall kommt vor Gericht. Gemeinsam sorgen wir so für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Folge werden wir hier wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung klären. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt möchte ich mich aber noch bedanken bei euch beiden. Ich finde, Lebensmittelrecht wurde noch nie anschaulicher und unterhaltsamer präsentiert. Danke dafür, ich habe viel gelernt.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön.
Ja, hat mir auch gefallen. Und ich möchte mich natürlich auch noch bei euch und Ihnen fürs Zuhören bedanken. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Empfehlt uns gern weiter, abonniert Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de oder hinterlasst auch gern eine positive Bewertung in eurer Podcast-App. Uns kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören und natürlich auch auf lebensmittelklarheit.de. Und dort findet ihr auch noch mehr Infos zum Thema Lebensmittelrecht.